Preis dem Herrn, liebe Geschwister. Ich begrüße alle heute auch recht herzlich zu unserem Gottesdienst und wünsche alle gottesreichen Segen von Gott. Und an erster Linie möchte ich auch meinem himmlischen Vater von Herzen Lob und Dank aussprechen, auch für das, was er für mich auch gemacht hat am Kreuz auf Golgatha, dass er sein Blut vergossen hat, sein teures Blut, und hat mich erlöst von allen Sünden. Dafür möchte ich ihm einen innigsten Dank aussprechen. Auch danke ihm von Herzen auch, dass er auch unsere Gebete erhört hat. Und wir hatten auch letzten Samstag auch die Hochzeit von unseren Kindern. Und man hat ja auch zu Gott gefleht und gebittert. Es stand wie ein Berg vor einem, ja. Aber trotz allem sehen wir die Liebe Gottes, die auch in den Herzen ausgegossen wurde, auch durch den Heiligen Geist. Und bewirkt hat auch willige Herzen, die auch geholfen haben in allen Bereichen, ja. Man sieht auch, die Geschwister haben sich angeboten und haben gefragt, was sie vielleicht helfen können. Und ich und wir von unserer Familie möchten alle wirklich herzlichen Dank aussprechen, alle, die geholfen haben, auf welche Art und Weise es auch nicht geschehen ist. Ja, und ich danke meinem Heiland auch, dass er uns die letzte Woche beschützt, bewahrt hat, auch indem dass es auch bei uns weitergeht. Wir haben auch der Melias seine Wohnung renoviert und Gott hat auch da geholfen und Kraft gegeben, Freudigkeit gegeben und auch Geschicklichkeit gegeben. Und dafür sei ihm auch Dank und Ehre gebracht. Ja, dann wollen wir auch sehen, was auch der liebe Gott auch für uns heute vorbereitet hat. Und wir haben heute schon so viele schöne Lieder gesungen und auch die Einleitung gehört. Und die Liebe Gottes, die wirklich uns auch führt und leitet in alle Wahrheit, liebe Geschwister. Jedem, der da möchte, der da wirklich forscht und möchte dem Heiland dienen, dem wird es offenbart, wird es auch gezeigt. Der Heilige Geist führt und leitet. Und auch, wir haben die Lieder auch gesungen, 143 steht hier, ich bin ganz im Herrn zufrieden, denn sein Heil vollkommen macht. Ich vertraue nur auf Jesus, Jesum, der das Heil uns hat gebracht. Bin zufrieden nun in Jesus, seine Lieb nicht von mir weicht. Bin an seiner Brust geborgen, wo kein Übel mich erreicht. Liebe Geschwister, das sind Wahrheiten, denn die Geschwister in dem Herrn erfahren haben, haben es auch zu Ausdruck gebracht durch das Lied. Und sie haben erfahren, diese völlige Erlösung, diese Wiedergeburt, die stattfinden muss. Der Mensch sollte eine neue Kreatur werden, sagt uns das Wort Gottes. Der Apostel Paulus schreibt, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Auch nicht nur neu, nur zeremoniell vielleicht, oder dass wir es so gemacht haben, weil es andere machen, sondern dass ich es in meinem Herzen erfahren habe, ja, Jesus hat mich rein gewaschen. Er sagt hier weiter, unter Gottes heiligen Flügel, ungestört kann ich ruhen. Oh, wie köstlich ist das Leben, wenn wir seinen Willen tun, liebe Geschwister, wenn wir seinen Willen tun. Und dann können wir auch gewiss sagen, ich bin ganz im Herrn zufrieden. Diese völlige Gewissheit muss ich haben im Herzen. Ich muss nicht denken, ungefähr, ich habe die ungefähre Richtung, ich habe ungefähr, ich weiß ungefähr, wohin ich hinfahre. Wenn ich im Straßenverkehr ungefähr mein Ziel verfolge, werde ich nie zum Ziel kommen, weil ich nicht ganz genau weiß, wohin ich möchte. Ich kann nach Stuttgart fahren oder vielleicht nach Hamburg oder nach Hannover und sagen, ungefähr da liegt die Straße. Ich werde sie nie finden. Und wenn, dann muss ich nachfragen. Dann muss ich doch irgendwie, weil ich kenne mich in dieser Stadt nicht aus. Es gibt kein Ungefähr. Es muss eine Sicherheit da sein. Und diese Sicherheit gibt Jesus Christus. Ich werde nicht vor den Toren des Himmels stehen und sagen, ich wusste ungefähr, ich komme hier an. Nein, ich muss mich ausweisen. Ich muss einen Pass haben, ich muss einen Zutritt haben und das ist die völlige Erlösung. Ich muss diese Wiedergeburt erfahren haben. Ich muss die Vergebung der Sünden voll und ganz erfahren haben. Und ich muss auch und ich will, wenn ich dem Heiland folgen möchte, sicher sein, ja, dass ich die Vergebung auch gekriegt habe. Und dass ich auch in diesem Heil, in dieser Vergebung ohne Sünden rein und heilig vor Gott leben kann. Und es ist möglich, liebe Geschwister, mit der Kraft Gottes. Es ist möglich. Und ich kann dann auch sagen, ich werde kein Fremdling dort sein. Ich werde kommen, Jesus wird mich annehmen. Jesus ist derjenige, der uns kennt. Und wenn ich den Heiland kenne, hier auf dieser Erde, dann weiß ich, wohin ich gehe. Dann weiß ich, dass ich bin sein Kind und er führt mich und leitet. Ich möchte zurückkehren auch zu dem Vers, was auch in der Einleitung schon gesagt wurde. Und hier sagt der Apostel Paulus, wir haben ja auch gehört, ich werde ein Bürger dort sein. Ja? Wir werden Bürger, nicht dort in der Ewigkeit, sondern auch hier schon. Hier ein Bürger des himmlischen Reichs. Ein Reich, was Jesus aufgerichtet hat mit seinem Kommen. Und jeder, der sich entscheidet, Jesus nachzufolgen, sich ganz ihm ergibt, der kommt in dieses Reich hinein. Ja, manche warten vielleicht in der Zukunft, ja, oder irgendwie, sondern dieses Reich ist jetzt schon da. Und wir wissen, Jesus hat gesagt, er ist gekommen und hat dieses Reich hier aufgebaut. Und dieses Reich geht über in die Ewigkeit. Und darum ist es sehr wichtig, was hier auch noch der zweite Teil im 20. Vers, Epheser 2, sagt Apostel Paulus, er baut das alles, was wir gehört haben. Ich lese mal nochmal den 19. Sondern seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Bürger und mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir sind Bürger, wir sind teilhaftig dieses Reiches, wir sind da drin. Und in diesem Reich herrscht das Gesetz Christi. Es gibt nicht ein menschliches Gesetz, sondern ein Gesetz Christi. Und er sagt weiter, er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Ja? Und ich werde noch so sagen, um es besser zu verstehen, wo Jesus gesagt hat, er vergleicht das Himmelreich einem klugen Mann. Ja, der seinen Grund auf den Fels gebaut hat. Ja, nicht auf den flüchtigen Sand, sondern auf den Fels. Und der Fels ist Jesus Christus. Kein anderer, kein Mensch oder irgendetwas. Nur Jesus Christus. Ja, es ist hier verglichen mit dem Eckstein, ist auch ein wichtiger Bestandteil, ja, und auf diesen Grund bauten die Apostel und auch andere Christen, die danach kamen. die bauten auf den Grund. Und wir sollten nicht auf irgendeinen anderen Grund bauen, sondern auf den Grund der Apostel. Und Jesus ist der Fels und der Grund, haben die Apostel gelegt. Und wir bauen drauf. Und die Bibel sagt uns, Jesus sagt, jeder sehe zu, wie er darauf baue, auf welchem Glauben und was er auch damit versteht oder auch glaubt. Ja? Ich möchte heute uns auch ein Wort bringen und das, was sehr wichtig ist, dass wir auch das begründen mit dem, was ich jetzt auch heute sagen werde oder mit der Hilfe Gottes, auch was mir wichtig war, für mich persönlich wiederum. Ja? Hat Gott auch zu meinem Herzen geredet, prüfe dich, bist du ein Bürger? Hast du dieses Recht? Hast du auch alles erfüllt? Und somit möchte ich auch heute auf einen Punkt kommen. Wir haben jetzt auch vor, demnächst auch die Taufe durchzuführen. Und ich möchte so mit der Hilfe Gottes und mit dem Wort Gottes auch beleuchten, was eigentlich, wozu die Taufe da ist. Und dass wir als Kinder Gottes, die die Erlösung erlangt haben, dass es eine Notwendigkeit ist und es ist ein Gebot. Es ist nicht irgendjemand, das aufgestellt hat, sondern es ist ein Gebot Jesus. Ja? Und ein Gebot in dem Sinn, dass er hat gesagt, gehet hin und taufet. Ja? Ich möchte es mit dem Wort Gottes auch belegen, wo Jesus es selbst persönlich sagt und er selbst auch persönlich hat es auch gemacht zum Zeugnis und hat es auch als Beispiel gesagt oder gezeigt auch. Ja? Und auf diesen Grund, auf diese Gebote und Gesetze, Jesus hat gesagt auch, wer mich liebt, der hält meine Gebote, der hält meine Gesetze. Ja? Und wenn einer es meint, er braucht das nicht, dann muss er zusehen, wie er es vor Gott dann verantworten möchte, weil das Wort Gottes sagt es. Ja? Und wenn das Wort Gottes sagt und wir haben so, wenn man so, so drei Verordnungen, sage ich mal, ja, und die erste Verordnung, was Jesus gesagt hat, gehet hin und taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, das ist das Erste, was Jesus gesagt hat und danach hat er ja auch dieses Abendmahl und die Fußwaschung geboten. Das ist auch eine, das sind auch zwei Verordnungen, die wir halten sollten. Nicht, dass es jemand denkt, das ist für jemand. Nein, es ist für mich persönlich. Mache ich das nicht, dann widersetze ich dem, was Gott eigentlich befohlen hat. Jesus Christus persönlich. Ja, wir lesen in Matthäus 3, in Matthäus 3, Vers 13 und 17 bis 17. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließ. Hier hören wir, dass Jesus kam an den Jordan. Aber Johannes wehrte ihm und sprach, ich bedarf wohl, dass ich von dir getauft werde und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt also sein. Also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, da ließ er es ihm zu. Also alle Gerechtigkeit zu erfüllen, was uns das Wort Gottes sagt. Tun wir das nicht, widersetzen wir uns gegen das Wort Gottes. Und weiter sagt er auch in Markus 16, ist auch ein sehr schönes Wort auch, wo Jesus hinterlassen hat, Markus 16, Vers 15. Und er sprach zu ihnen, gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium allen Kreaturen. Allen. Also es ist keiner ausgeschlossen, dass man sagt, jetzt die Juden sind irgendwie mehr im Rampenlicht. Nein, allen Kreaturen. Es gibt keine Ausnahme. Alle, die, wie er sagt im 16. Vers, bestätigt es auch, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Wer da glaubt und getauft werde. Also ein ganz wichtiger Gedanke, was Jesus hier ausspricht, wer da glaubt. Ja? In dem Sinn auch, manche meinen vielleicht, die Kinder sollen, kleine Kinder wie Säuglinge und so, sollen auch getauft werden. Wir wissen ja, es gibt ja verschiedene Meinungen in diese Richtung, aber ein Säugling kann nicht glauben. Er versteht noch nicht, was gut und böse ist. Wir haben in dem Sinn auch, wenn ein Kind erwachsen wird, in dem Alter, wo es versteht und möchte sich bekehren, in dem Sinn, er versteht es, dass sie in diesem Zustand wird es verloren gehen. Ja? Vor allem auch im Schulalter. Also mein Opa hat es immer so gesagt, ja, die Kinder, die in die Schule gehen, sollen schon kleine Christen sein. Dann wird es auch leichter, den Kindern zu erklären. Und natürlich sollte man sie auch nicht anstellen. Wenn ein Kind aber dieses Verlangen hat und möchte in diesem Alter auch erlöst werden, dann kann man ihm auch das gewähren. Man soll es ihnen nicht verwehren, sondern auch diese Möglichkeit geben. Ja, und er sagt weiter in Matthäus 28, möchte ich auch hier noch lesen. Ich möchte auf die einzelnen Punkte später ein bisschen kommen. Matthäus 28 sagt uns auch vom 19. Vers, darum geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus Christus ist alle Tage da bis an der Weltende. Es heißt aber nicht, wenn ich mich einfach taufen lasse, ja, dann meinen manche, ja, ich muss diese Rituale erfüllen und dann bin ich ein Kind Gottes. Ja? Wer da glaubt, wer wirklich glaubt an die rettende Hand Gottes? Ja, vielleicht manche Kinder oder auch die wachsen in der Gemeinde auf, ja, zum bestimmten Alter, wollen sich dann auch, haben sich bekehrt und wollen das alles erfüllen. Man muss einfach den Kindern auch es beibringen, um was es eigentlich geht, was für Entscheidungen sie da treffen, ja. Und was eigentlich die Taufe bedeutet und diese Entscheidung, was ich getroffen habe. Ich möchte dem Heiland dienen. Ich möchte alles tun, was der Heiland von mir verlangt. Auch Dinge, die vielleicht zu Sünde führen, die vielleicht sündhaft sind, die müssen alle aus dem Weg geräumt werden. Das muss man auch den Kindern erklären. Wir als Eltern, die erlöst und geheiligt sind, sollen den Kindern es beibringen. Und natürlich nicht nur mit Worten, sondern auch in der Tat zeigen, ich bin auch los von dem. Ich tue es auch nicht. Es bringt alles nichts, den Kindern irgendwas erklären, aber selber nichts tun. Ja? Oder nicht erfüllen. Das ist ein Nachteil, das wird nichts bringen. Also weiter geht's in Apostelgeschichte 18, was eigentlich die Taufe so bedeutet, möchte ich auch so ein bisschen und das nicht nur Bedeutung, auch dass die Apostel es aufs Genaueste befolgt haben. Ja, in der Apostelgeschichte lesen wir auch Apostelgeschichte 18, Vers 8. Ja, wir lesen hier, Apostel Paulus reiste von einer Gemeinde in die andere und hat so auch manche zum Jünger gemacht. Und hier wird uns erzählt von einem Crispus. Im 8. Vers wird hier gesagt, Crispus aber, der Oberste der Schule, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Hause. Und viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Hier wiederum, sie wurden gläubig, ließen sich taufen von den Aposteln. Ja, und in Apostelgeschichte 2 lesen wir ja auch noch im 38. Vers, Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euer und eure Kinder ist diese Verheißung und aller, die ferne sind, welche Gott, unser Herr, herzurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er und ermahnte und sprach, lasset euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Hier sehen wir auch, dass Petrus hat ja auch gepredigt nach den Pfingsten, wo sie den Heiligen Geist empfangen haben, ja, gingen sie aus und haben das Wort von Jesus weitergesagt. Und alle, die zuhörten, glaubten. Ja, wir lesen dort einmal 3.000, einmal 5.000, haben sich bekehrt und alle ließen sich taufen auf den Namen Jesus Christus. Ja, und dass auch die Taufe nicht für kleine Kinder ist, jetzt sagen wir mal jetzt Säuglinge oder so, die nichts verstehen, die nicht glauben können, ja, wie es auch in Kirchen praktiziert wird, es wird vielleicht einfach auf das Kind draufgesprengelt oder ein bisschen auf den Kopf was gelehrt oder auch Erwachsene, die vielleicht in ihrer Kindheit es versäumt haben, ja, werden auch in diesem Zuge so getauft. Es ist aber nicht biblisch. Ja? Die Bibel sagt uns nichts davon. Wir sehen, dass Jesus selbst ging an den Jordan. Ja? Wozu müsste Johannes jetzt an den Jordan gehen und sich dort aufhalten? Er hätte doch auch zu Hause oder in Jerusalem bleiben können und einfach die Leute hier einfach mit dem Wasser besprengen. Ja? Es ist nicht biblisch. Wir lesen, dass auch Philippus in Apostelgeschichte, wir kennen diese Geschichte ja auch, Philippus wurde von dem Heiligen Geist getrieben an einen Ort, wo auch dieser Kämmerer aus Mohrenland, er las Jesaja und wusste nicht wie und was, ja, und hat es nicht verstanden. Der Geist Gottes hat ihn aber dahin getrieben oder auch geführt, und er stieg zu diesem Kämmerer auf den Wagen und hat ihm Jesaja erklärt, hat ihm erklärt die Propheten und alles, ja. Und als er das geglaubt hat, hat Philippus ihn gefragt, glaubst du das, ja? Und der Kämmerer sagt, ja, ich glaube. Dann sagt der Philippus, ja, was hindert, wir wollen doch taufen lassen, lass dich doch taufen. Und er stieg von dem Wagen und ging an einen Fluss und ließ sich dort taufen. Ja? Auch taufen bedeutet auch untertauchen, also auch begraben lassen. Es geht nicht, die kleinen Kinder können nicht glauben. Ja? Und das ist jetzt mit diesem Wort auch bestätigt. In Apostelgeschichte 10 lesen wir noch auch, wo Cornelius auch und sein ganzes Haus war auch ein Heide sozusagen und Apostel Petrus kam zu ihm und hat ihm das ganze Wort auch ausgelegt, weil ich möchte die ganze Geschichte nicht wiederholen, aber dort steht genauso, dass er ließ sich taufen, er und sein ganzes Haus, ja, die da glaubten. Das ist auch eine Bestätigung, dass die da glauben, die kleine Kinder können nicht glauben, also können sie auch nicht getauft werden. Auch ein Sünder sollte nicht getauft werden. Es bringt einem Sünder nicht, getauft zu werden. Er wird wie ein Sünder wieder aufstehen. Und das Problem liegt halt auch, dass sehr viele Christen dadurch in Irrtum geführt werden. Ja? Dass man als Kleinkind dann getauft wird, also die Wiedergeburt wird gar nicht gelehrt und auch gar nicht so nahe gebracht, was Jesus Christus auch gebracht hat durch sein teures Blut. Ja? Es wird gar nicht gesagt, die Kinder werden getauft, also gehören sie zu dieser Kirche. Also Aufnahme in die Kirche ist die Taufe. Und das kleine Kind wächst auf in dem Glauben, sie gehört zur Kirche, sie ist ein Mitglied der Gemeinde. Ja, der Kirche vielleicht, aber nicht ein Mitglied im Reich Gottes. In das Reich Gottes kommt ein Kind oder ein Mensch nur durch die Wiedergeburt, nur durch die Erlösung, nur durch die Entscheidung, ich möchte von den Sünden frei werden, ich möchte ein Kind Gottes werden, dann geschieht diese Wiedergeburt. Und um die Vergebung der Sünden soll ein Mensch auch bitten, damit ihm auch die Sünden ganz vergeben werden. Ja, und Apostel Petrus schreibt auch in 1. Petrus an die Gläubigen, ja, in der ganzen Gegend sozusagen, wo er auch schreibt in 1. Petrus 3, lesen wir im 21. Vers, sagt er noch sowas. Ja, er führt ja auch hier vom Noah an, man kann es ja auch vom 18. Vers lesen, sintemal auch Christus einmal für unsere Sünden gelitten hat, der Gerechte für die Ungerechten, auf dass er uns zu Gott führte und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Ja, Jesus Christus ist gestorben und am Kreuz auf Golgatha und ist auch auferstanden. Der Tod und das Auferstehen, liebe Geschwister, das ist das Sinnbild auch der Taufe. In dem Sinn, dass wir begraben werden, wir werden untergetaucht, wir werden begraben in der Taufe. Das ist ein Zeugnis, ja, später sagt es ja auch, ein Zeugnis bei den Menschen und bei Gott. Das, was in meinem Herzen geschehen ist, ich bin gestorben der Sünde und der Welt und stehe auf in einem neuen Leben. Und das ist ein Bund, liebe Geschwister, was wir geschlossen haben. Und das möchte ich persönlich auch an alle, die schon getauft worden sind, dass man das einfach erfrischt. Was habe ich denn da gemacht? Ich habe einen Bund geschlossen mit Gott. Ein Bund eines guten Gewissens. Und das sagt er ja auch hier weiter im 19. Vers. In demselben ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die vorzeit nicht glaubten, da Gott harrte und Geduld hatte zu den Zeiten Noahs, da man die Arche zurüstete, in welcher wenige, das sind 8 Seelen, gerettet wurden, durch Wasser. Hier nimmt Apostel Petrus dieses Gleichnis vom Noah und der Arche. Sie wurden gerettet, ja, auf diesem Wasser. Durch die Arche, durch den Eingang in die Arche wurden sie gerettet. Liebe Geschwister, das ist ein Bild. Wir gehen zu Jesus. Wir suchen Hilfe. Er gibt uns diese Hilfe. Er gibt uns. Wir sind gerettet. Wir sind in dieser Arche. Ja, die Türen sind verschlossen. Ja, wir sind verschlossen der Welt und ihrer Eitelkeit. Und wie viele Christen sind betrogen heutzutage, leben in den Sünden und meinen, ja, wir sind ja sündige Menschen, wir sündigen jeden Tag, kein Problem. Liebe Geschwister, ein Betrug des Teufels. Ja, wir können, wir sollten auch leben rein und heilig und ohne Sünden. Es ist möglich. Und wenn ein Mensch was gemacht hat, ja, ist immer Jesus noch da und das Gewissen wird uns anklagen. Der Heilige Geist wird uns sagen, da hast du nicht recht. Ja, gehe hin, entschuldige dich, bitte um Vergebung, bring alles in Ordnung. Ja, das ist diese Macht Gottes. Und er sagt auch, welches nun auch unselig macht in der Taufe, die durch jenes bedeutet ist, nicht das Abtun des Unflats am Fleisch, also nicht, dass wir, ja, manche meinen, wenn wir getauft werden, dann werden wir rein von Sünden. Nein, es ist ein Bund. Er sagt hier auch, nicht das Abtun des Unflats am Fleisch, sondern der Bund eines guten Gewissens mit Gott durch die Auferstehung Jesus Christus. Welcher ist zu Rechte Gottes in dem Himmel gefahren und Rechten Gottes in den Himmel gefahren und sind ihm untertan die Engel und die Gewaltige und die Kräfte. Also hier sehen wir ein Bund zwischen Gott und mir. Diese Entscheidung, was ich getroffen habe. Das ist sehr wichtig, weil auch Gott hatte auch im Alten Testament schon, ja, nicht nur, dass wir sagen, im Neuen Testament hat er was Neues entdeckt, nein, oder aufgerichtet. Gott gab immer, auch im Alten Testament lesen wir noch viel mehr, hat Gott einen Bund geschlossen, zum Beispiel mit Abraham, wo er sagte, ich will dein Gott sein. Ja? Und ich möchte das vielleicht ganz kurz erwähnen, in 1. Mose 17, wo auch Abraham mit Gott einen Bund schließt und den Bund auch hält bis zum Schluss. Wir sehen, er hatte viele Gefahren ausstehen müssen. Er ist von seiner Verwandtschaft fort und er musste auch mit Lot, was er alles durchgemacht hat und auch mit den Leuten, die ihm auch übel zusetzten, sage ich mal, und ihm auch das Leben schwer machten. Und immer wieder geht Abraham zurück zu Gott und bietet um die Kraft. Ja, und wir lesen das in 1. Mose 17, vom 1. bis zum 2. Vers. Als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm, ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir machen und will dich gar sehr mehren. Hier hat Gott ein Versprechen gegeben und hat gesagt, ich will bei dir bleiben, du bleib bei mir. Gott ist niemals untreu, Gott bleibt treu. Und wir sehen das auch in der ganzen Verlauf der Geschichte, wie Abraham auch geleitet wurde und auch diese Kämpfe, auch, was er hatte. Und wie Gott auch manchmal diese Prüfungen auf ihn schickte und ihn wirklich aufs Äußerste geprüft hat, auch mit seinem Sohn, ja, wo er gesagt hat, gehe hin. Opfere ihn. Ja? Abraham gehorchte. Diese Entscheidung, diesen Entschluss, was Abraham im Herzen gefasst hat, sollten wir auch fassen, liebe Geschwister, dass egal was kommt, egal was Gott von uns auch verlangt, er möchte bleiben. Und im 4. Vers sagt er, siehe, ich bin's und habe meinen Bund mit dir und du sollst ein Vater vieler Völker sein. Und dann sagt der Herr, hat er ihm auch dieses Gebot gegeben, er soll alles Männliche beschneiden. Ja? Im 9. Vers sagt er, und Gott sprach zu Abraham, so halte nun meinen Bund, du und dein Same nach dir bei ihrem Nachkommen. Das ist aber mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinem Same nach dir. Alles, was männlich ist unter euch, soll beschnitten werden. Das war ein Bund zwischen Gott und Abraham. Und Abraham hat es erfüllt, hat es alles getan. Diese Beschneidung am Herzen findet auch bei der Wiedergeburt statt. Ja? Das Herz muss beschnitten werden. Inwiefern? Ja, von der Welt und ihrer Eitelkeit. Alles, was unrein ist, soll in das Herz nicht mehr reingehen. Das muss rein erhalten bleiben. Und der Heilige Geist hilft uns dabei. Und dann sagt er noch im 14. Vers, was ganz wichtig ist: Und wo ein Mannsbild nicht wird beschnitten an der Vorhaut seines Fleisches, der Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Darum, dass es meinen Bund unterlassen hat. Liebe Geschwister, ein sehr wichtiges Wort auch an uns. Wenn wir es unterlassen und es diesen Bund nicht schließen wollen mit Gott und auch diese Gerechtigkeit nicht nachkommen, aus welchem Grund auch immer, ja, es gibt keine Entschuldigung und es gibt keinen Grund. Wir wissen, dass die Christen, die wirklich so eifrig waren und wollten auch diese Gerechtigkeit erfüllen, sie gingen sogar im Winter und ließen sich taufen. Manche, es gab Zeugnisse auch, ja, waren sogar kränklich und im Glauben gefasst, haben sie am Fluss sich taufen lassen, eisiges Wasser, kalt, und es geschah nichts, dass man sagt, ja, die sich getauft haben, dass sie krank wurden oder noch was, sondern im Gegenteil. Gott hat diesen Segen gegeben. Gott hat auch diese Kraft gegeben und dieses Verlangen, liebe Geschwister, dieses Verlangen, dieser Eifer auch der ersten Christen, ja, in allen Umständen sich taufen zu lassen. Ich habe auch schon Zeugnisse gelesen, ja, dass man auch im Gefängnis sich taufen ließ, ja. Und es ist alles möglich. Die haben sich nicht einfach irgendwas auf den Kopf sprengen lassen, Wasser oder so, sondern sie haben dann ein Becken genommen, haben Wasser gefüllt. Ja, Gott sieht ja die Herzen und haben sich untertauchen lassen. Diese Gerechtigkeit, die Gott und Jesus, haben wir auch gehört, hat es ja selber vollzogen, hat es selber gemacht. Man könnte sagen, das ist doch Jesus Christus, Sohn Gottes. Er hätte es ja auch gar nicht brauchen oder machen müssen. Aber seht mal, Jesus hat es gemacht, um Zeugnis zu geben, alle, die um ihn standen und auch den Apostel. Und darum hat er auch gesagt, tut alles, was ich euch befohlen habe und was ich gemacht habe. Seht auf mich. Ja? Das ist auch ganz wichtig. Und wir sehen, dass Gott auch diesen Bund mit Abraham gesegnet hat, liebe Geschwister. Und das ist ein Bund. Ja? Lasst uns das wirklich so vor Augen halten, dass es ein Bund eines guten Gewissens ist. Mit Gott und vor den Menschen bezeugen wir, ja, wir sind tot der Welt und ihrer Freude, ihrer Eitelkeit. Ja? Und wir lesen, dass es auch ein Begräbnis ist. Und es sagen die Apostel auch in ihren Schreiben. Apostel Paulus schreibt an die Galater zum Beispiel, lesen wir auch, wo er auch sagt, an die Galater, Galater 2, Vers 20. Er sagt, ich lebe aber, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben. Also durch diese Erfüllung des Gesetzes, auch durch diesen Bund mit Gott, was wir geschlossen haben, sollen wir auch unser ganzes Leben halten. Wie Abraham, bis zum Schluss ist er treu geblieben und hat auch diesen Bund gehalten mit Gott. Und Gott hat ihn gesegnet und auch sein Nachkommen. Tun wir das nicht, ja, dann werden wir auch diesen Unsegen erben, ja. Und wir haben auch sehr viele Beispiele, die es nicht taten, auch im Alten Testament, die Gott auch geboten, die Gesetze gegeben hat. Ja, und es nicht befolgt haben. Die haben das nicht halten können, sind verfallen und sind in die Sünde wieder zurück. Und liebe Geschwister, so ist es auch in unserem Leben, dass die Taufe reinigt uns nicht von den Sünden. Ja, muss man ganz richtig verstehen. Es ist ein Bund eines guten Gewissens. Und diesen Bund sollten wir halten. In Kolosser 2 sagt er auch wiederum, so zur Bestätigung, Vers 12. Ja, er sagt, indem ihr mit ihm begraben seid durch die Taufe, in welchem ihr auch seid auferstanden durch den Glauben, den Gott wirkt, welcher ihn auferweckt hat von den Toten. Ja? Die Taufe bezeugt einfach, der Täufling bezeugt damit, was er jetzt vollzieht, ja, dieses Untertauchen, wie wir es auch oft, und die meisten schon auch miterlebt haben, im Fluss auch machen, ja, dass wir auch den Teufel untertauchen, er hört auf mit Atmen, er ist tot, sozusagen, ja, begraben und steht wieder in einem neuen Leben auf. Also das ist dieses Erlebnis, was er im Herzen erfahren hat. Er ist eine neue Kreatur, das Alte ist begraben, ist vergangen. Es ist alles wieder neu geworden. Und hiermit auch die Bestätigung, was Apostel Paulus auch sagt, indem ihr mit ihm begraben seid durch die Taufe. Ja, in Römer 6 lesen wir noch mal eine Bestätigung in diesem Römer 6, 1 bis 4. Was wollen wir hinzusagen? Sollen wir denn in der Sünde beharren, auf dass die Gnade desto mächtiger werde? Ja, wie viele auch sagen, wir sind einfach begnadigte Sünder, wir sind Sünder, wir sündigen mannigfaltig. Wenn der Mensch sich so einstellt, dann wird er nie einen Sieg haben über die Sünde. Aber Jesus Christus, Gott sei Dank, durch seine Auferstehung, durch die Kraft auch des Geistes, was er auf uns senden will, jeder, der es haben möchte, und ich persönlich habe es auch erfahren, in dem Sinn, nach der Bekehrung wusste ich, ich muss mich taufen lassen, ja, und habe das auch meinem Vater gesagt und danach hat man das organisiert, auch in der, wir hatten keinen so einen Fluss, wie jetzt wir hier haben, aber wir haben auch in einem See uns taufen lassen, ja, und diese Freude auch, nachdem man hat es erfüllt, man hat auch das gemacht, was Jesus von uns fordert. Und Gott sei Dank, Jesus Christus durch sein teures Blut hat auch mich erhalten, bis jetzt auch in seiner Gnade. Und er sagt auch im zweiten Vers hier, das sei ferne. Wie sollen wir in der Sünde wollen leben, der wir abgestorben sind? Die Frage. Wissen Sie, wir sind ja abgestorben. Wie sollen wir dann leben in der Sünde weiter? Auch mit der Taufe bezeugen wir, ich bin tot der Welt, ich bin tot dieser Freude. Aber man sieht halt das Gegenteil, liebe Geschwister, oft auch bei den Christen, die sich nennen Christen. Aber sie, ihr Aussehen, ihr alles, ja, das bezeugt einfach nicht, dass da irgendwas im Herzen wiedergeboren. Man hängt an diesen zeitlichen Dingen, die vergänglich sind, an der Welt und ihrer Eitelkeit, ja, die vergänglich, die uns nichts bringt, nur den Tod. Und der Teufel weiß das. Und deshalb benutzt er alle Mittel, in dem uns wegzubringen von dem Wesentlichen, es lockern, aufweichen den Boden. Und das ist gerade, derjenige, der es so aufweicht und denkt, man soll es nicht so ernst nehmen, der baut auf den Sand. Der baut auf den Sand, er wird nicht bestehen, wenn Jesus erscheinen wird, er wird nicht bestehen. Weil Jesus hat gesagt, ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ja? Nur durch Jesus Christus erstens. Zweitens, wenn wir in Jesus Christus auch bleiben und in dieser Reinheit auch verweilen. Aber schaut mal, was Apostel Paulus an die Römer hier schreibt. So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod. Auf das gleich wie Christus ist auferweckt von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, also sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. Klar und deutlich. In einem neuen Leben, nicht in dem alten, ja, in dem alten, was uns so vielleicht ja, gefallen hat und vielleicht auch so lieb ist, ja, leichter. Vor allem die Furcht vor den Menschen, was werden die Menschen sagen? Auf einmal eine Veränderung. Aber liebe Geschwister, wie ist es schön, wenn ein Kind Gottes rein und heilig lebt vor der Welt und auch ein Zeugnis ist, nicht nur mit den Worten, sondern auch in der Tat. Der Geist Gottes befähigt uns auch zu vergeben, zu lieben. Er gibt uns diese Kraft auch zu lieben, nicht nur der, der zu uns lieb ist, auch zu dem, der vielleicht feindlich gesonnen ist. Und das ist diese Liebe Gottes. Aber wenn da keine Veränderung stattgefunden hat und man an den Früchten gar nicht sieht, ob das ein Kind Gottes ist oder nicht, dann ist es ein altes Werk, dann bin ich noch nicht tot. Ja? Und er sagt weiter, so wir aber samt ihm gepflanzt werden zu gleichem Tode, so werden wir auch seiner Auferstehung gleich sein. Also gepflanzt sind, ja, es ist so gemeint, dass wir durch diese Wiedergeburt, ja, wir sagen uns der Welt und seiner Freude ab. Wir entscheiden uns für Jesus. Jesus wäscht uns rein. Unser Herz ist rein. Aber dieses Herz rein zu erhalten, brauchen wir die Kraft von oben. Und das ist die Kraft des Heiligen Geistes, liebe Geschwister. Wenn wir es aber nicht haben, werden wir auch in diesen Sünden unterliegen. Wir werden kein siegreiches Leben führen. Wir werden Freude zu dieser Welt haben. Was heißt Freude zu dieser Welt? Zu allen sündigen Sachen, was die Welt treibt. Ja? Alles das wird uns dann auch anziehen und wir werden auch Zug dazu haben. Wir werden auch keine Möglichkeit haben, uns auch dagegen zu wehren. Ja? Wir werden unterliegen. Und darum sagt er im 6. Vers jetzt zum Schluss, weil wir wissen, dass unser alter Mensch samt ihm gekreuzigt ist, auf dass der sündliche Leib aufhöre. Liebe Geschwister, ganz wichtig hier, dass der sündliche Leib aufhöre. Wir hören auf. Ja? Der Geist Gottes gibt uns und macht uns auch fähig in dieser Hinsicht, auf dass der sündliche Leib aufhöre, dass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Ja? Möge Gott uns Kraft geben, auch dieses Verständnis, diesen Bund, was wir mit Gott geschlossen haben, dass wir ihn auch halten. Ja, und vielleicht derjenige, der es noch nicht hat, ja, möchte ich zurufen, nehmt es im Glauben, fasst es im Glauben. Es ist eine Notwendigkeit. Es ist eine Notwendigkeit, sich zu entscheiden für Jesus. Man hat entschieden, aber dann nicht 100%. Das heißt, wenn ich die Taufe auslasse, dann heißt, ich habe irgendwas noch nicht vollbracht. Ich habe dieses Zeugnis nicht gegeben, in dem Sinn vor Gott und vor Menschen. Ja? Und zum Schluss möchte ich noch Johannes 17 lesen, was Jesus so sagt. Johannes 17, der 14. und der 16. Vers. Ich habe ihnen gegeben dein Wort und die Welt hasst sie. Denn sie sind nicht von der Welt, wie denn auch ich nicht von der Welt bin. Liebe Geschwister, die Welt wird uns auch hassen. Die Welt wird uns nicht verstehen. Die Welt wird uns auch missverstehen. Aber, liebe Geschwister, wenn unsere Werke stimmen, wenn wir gerecht sind, dann wird die Welt erkennen, dass wir Kinder Gottes sind. Sie wird erkennen diese Werke, sie wird es auch schätzen lernen. Und der Geist Gottes wirkt und arbeitet auch an den Menschen. Und wie wichtig ist es auch, dass wir dem allem nachkommen. Er sagt auch, sie sind nicht von der Welt, gleich wie ich auch nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Liebe Geschwister, möge Gott uns helfen, auch in dem nachzukommen, dass wir auch in dem Wort Gottes uns heiligen lassen, reinigen und dass wir auch dieses Bekenntnis, was wir vor Gott und Menschen gegeben haben und diesen Bund geschlossen haben, dass wir ihn auch halten. Dass wir ihn halten und Gott ist da, der uns auch diese Kraft dazu gibt, diese Freudigkeit auch, ihm zu dienen und auch sein Wort zu halten. Gott möchte uns alle segnen. Amen.